Gier frisst Hirn. Mehr als 100 Millionen Euro Schaden durch Betrug. Also, das ist eine Wahnsinnssumme, die hier im Raum steht, aber drei Männer und eine Frau stehen vor Gericht genau für diese Summe und sie wurden auch verurteilt. Über das Betrugssystem sprechen wir in dieser Folge, die ihr wie immer hört in ARD Sounds. Und schreiben könnt ihr uns auch, und zwar per E-Mail an angeklagt@mdr.de. Und jetzt legen wir los.
ARD Sounds.
Und bei mir ist wie immer MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny, grüß dich.
Hallo Olli.
Wir sind im Landgericht Erfurt unterwegs und es geht um einen Betrugsfall, aber nicht um kleinen Betrug. Nein, angeklagt ist eine Schadenshöhe von mehr als 120 Millionen Euro. So, und die Dimension zeigt schon, dass es hier um richtig was gegangen ist. Conny, erzähl doch mal, hol uns mal mit rein. Worum geht's uns denn?
Es geht, wie du schon gesagt hast, um Betrug, aber nicht um einfachen Betrug, sondern um gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Betrug. Es geht um 7.284 Fälle. Auf der Anklagebank saßen drei Männer und eine Frau. Und es ging um ein System, das Wort ist auch gefallen im Prozess, um ein Schneeballsystem.
Okay, um ein Schneeballsystem. Und was ist denn so der Gegenstand dieses Betrugs? Also wie soll das abgelaufen sein?
Es geht also um diverse Firmen. Mir schwirrten die Ohren, falls das irgendwie möglich ist. So viele Firmen wurden da aufgezählt. Aber das System, auf dem dieser Betrug beruht, das kann man ja jetzt so sagen, weil die Urteile sind ja gesprochen. Sie sind noch nicht rechtskräftig, aber sie sind gesprochen. Das System war folgendermaßen. Also wenn ich jetzt sage, die Angeklagten haben, dann haben sie das natürlich im Rahmen einer Firma getan, wo sie zum Teil Geschäftsführer waren, zum Teil verschiedene Aufgaben hatten, beziehungsweise mehrere Firmen. Und das System war folgendes. Wir suchen uns Kunden und bieten ein Produkt an und dieses Produkt heißt, liebe Kunden, ihr gebt uns Geld, wir kaufen davon Rechner und wir verkaufen dann die Rechnerleistung und davon profitiert ihr wieder. Und Achtung, jetzt kommt das Renditeversprechen, nämlich 210% innerhalb von 3 Jahren und es sollte auch die Kaution wiedergeben. Die war sozusagen 90%, sodass man also davon ausgehen musste, wenn man diesen Vertrag unterschrieben hat, das Geld, was ich da investiere, da habe ich 300% Rendite innerhalb von 3 Jahren drauf. Also da, das ist im Urteil auch gesagt worden, so ein Urteil ist ja immer ein Alleingang des Vorsitzenden. Der hat nicht nur das Wort Schneeballsystem benutzt, der hat auch das Wort Gier frisst Hirn an einer Stelle mal gesagt, hat damit aber jemanden anderen zitiert. Denn natürlich sind nicht die Kunden schuld und verurteilt worden, sondern die, die dieses Produkt verkauft haben. Dass es nicht nur so nicht gab, sondern überhaupt nicht gab. Aber wer halt nicht munter wird bei 300% Rendite innerhalb von 3 Jahren, also da sollte man zumindest mal drüber nachdenken.
Dann auch als Kunde von den Leuten, die da betrügen sozusagen.
Ja, genau. Ich kann es gleich vorausschicken. Es waren allerdings mehr als 5000 Leute, die da mindestens 5-stellig investiert haben. Oh, nach oben alles offen. Und die haben auch nicht nur einen Vertrag abgeschlossen, sondern die haben gut 7000 Verträge sind abgeschlossen worden. Also manche haben mehrere Verträge abgeschlossen. Deswegen kommt man auf diese Summe, diese Anzahl der Betrügereien, sage ich jetzt mal, die letztendlich ausgeurteilt worden ist.
So eine große Anzahl, sind das dann, so wurde das gesagt, sind das dann private Kunden oder auch Firmen, andere Firmen, wahrscheinlich alles?
Das sind private Kunden, das sind tatsächlich private Kunden. Also ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll, weil das alles wirklich, das ist wahnsinnig viel und das war am Anfang total kompliziert. Ich erkläre jetzt, was hinten rausgekommen ist. Das klingt ganz, ganz einfach, aus meiner Sicht auch logisch, aber wie man da drauf gekommen ist, das ist total aufwendig gewesen und es waren internationale Ermittlungen und es ist auch so, dass die BaFin, das ist ja sozusagen die Aufsichtsbehörde für derartige Geschäfte, die hat relativ fix gemerkt, da stimmt was nicht, da muss man genauer hingucken. Aber wie so oft in solchen Fällen ist dieses Geschäft halt nicht über eine einzige Firma hier in Deutschland abgewickelt worden, sondern es gab Büros in Österreich, in Prag gab es eine Niederlassung und in Deutschland auch mehrere. Und die Staatsanwaltschaft Erfurt hat das Verfahren letztendlich übernommen und das Landeskriminalamt. Es war ein großes internationales Verfahren und ich will einsteigen damit, weil das war auch am Anfang der Urteilsbegründung gleich der Fall. Der Vorsitzende Richter hat gesagt, die Verteidigung habe die schlampigen Ermittlungen kritisiert. Und da hat er gesagt, das kann er überhaupt nicht sagen. Er hat noch nie so präzise geführte Akten gehabt, so gut nachvollziehbar mit so vielen Aktenvermerken, wie wann was zustande gekommen ist. Also er hat die Arbeit der Ermittler ausdrücklich gelobt. Es waren 23 Postkisten und 10 Umzugskisten voller Akten. Das ist natürlich wirklich viel. Aber das muss man sich natürlich als Ermittler, muss man sich das tatsächlich alles anschauen, um zu verstehen, wer hat welche Funktion, was ist wo passiert. Und in diesem Zusammenhang muss man jetzt einfach mal sagen, sind die Ermittler sehr gelobt.
Und du sagst ja schon, ein riesen Firmengeflecht, wie es dann auch immer so schön heißt. Jetzt vielleicht mal ganz kurz noch die Frage, wenn du auch sagst, international, wie landet denn sowas dann eigentlich in Erfurt auf dem Tisch bei der Staatsanwaltschaft?
Weil es hier auch eine Dependance gab und weil es hier auch Geschäfte gab. Es ist zwar in Erfurt ermittelt worden und Erfurt hat auch die Anklage verfasst. Dann hat das Landgericht Erfurt diese Anklage zugelassen und die Verteidiger haben immer moniert, dass das eigentlich ein Verfahren für die Wirtschaftskammer sei. Es gibt am Landgericht Mühlhausen eine, ich sag mal, eine Spezialkammer für Wirtschaftsverfahren. Und dazu hat der Vorsitzende Richter gesagt, da gibt es bestimmte Voraussetzungen, das kann ich jetzt überhaupt nicht alles aufzählen, was da der Fall sein muss. Da hat der Richter gesagt, wir haben uns das ganz genau angeschaut, das können Sie uns glauben. Und wenn wir auch nur irgendwas gefunden hätten, wo wir hätten sagen können, ah, das können wir abgeben, dann hätten wir das vermutlich gemacht, weil es ist halt nicht nur ein Mammutverfahren, was die Anzahl der Akten betrifft, sondern auch, was die Verfahrenstage betrifft, die Anzahl der Zeugen. Es sind zum Beispiel 50 Kunden gehört worden.
50
Minuten. Also verhandelt worden ist seit Juli letzten Jahres bis Anfang Mai.
Und die Taten, die haben sich ja so innerhalb von 3 Jahren ereignet, zwischen 2020 und 2023.
Genau.
Aber da kann man sich ja auch ausrechnen, innerhalb von 3 Jahren so eine großen Schadenssumme zu erzielen. Das heißt, die waren umtriebig, die Angeklagten und jetzt auch Verurteilten.
Auf jeden Fall. Ich muss noch dazu sagen, es ist auch, ihre Telefone sind irgendwann abgehört worden und ihr Chatverkehr, weil auch das waren belastende Indizien, weil wie gesagt, man kann zwar sagen, oh, da stimmt was nicht, aber die Justiz muss ja sagen, wer hat welche Schuld, wer hat welche Verantwortung und ich kann sagen, dass im Prozess die Angeklagten also ihre Schuld bestritten haben. Die waren, haben da, also ich fasse das jetzt mal zusammen, dass die sind halt mal in eine finanzielle Schieflage geraten, aber aus ihrer Sicht ist das kein Betrugssystem gewesen.
Und dann wird es ja noch so schwerer, weil man dann eben alles auch nachweisen muss, ne? Auch mit solchen Handys, mit diesen geknackten.
Zum Beispiel, also würde ich jetzt nicht geknackt sagen, die sind einfach sichergestellt worden und abgehört worden. Die haben nicht mit Krypto-Handys telefoniert, sondern mit normal nach meinem Kenntnisstand.
Zu dritt bzw. zu viert so ein Geschäft aufzuziehen, also weiß man, ob das Konstrukt noch größer ist und ob es noch mehr Menschen gibt, die damit beteiligt waren?
Die haben ja einen richtigen Vertrieb gehabt und die haben dann aber Agenturen beauftragt, das zu vertreiben. Aber die sind auch ganz schnell, haben ganz schnell gesagt, Moment mal, stopp. Und natürlich gibt es da noch Helfer, also der Kreis der Verdächtigen und der Person, gegen die ermittelt ist, der ist deutlich größer. Wie gesagt, es gibt noch Verdächtige in anderen Ländern, aber es gibt auch hier noch Leute, die da möglicherweise geholfen haben. Aber die sind, ich sage jetzt mal, untergeordnet da tätig gewesen und möglicherweise gibt es halt auch an anderen Orten Deutschlands noch Leute, gegen die ermittelt wird. Aber das hier sind dann schon die Großkopferten, wie ich jetzt sagen würde.
Ja, und in der Urteilsbegründung, da wurde auch schon mal deutlich darauf hingewiesen, warum das Ganze denn Betrug war. Also mit deutlichen Worten. Und da hören wir jetzt rein.
In der Urteilsbegründung hieß es ganz klar, es war Betrug, weil dann sind die AGBs dieser Verträge, hat der Vorsitzende Richter vorgelesen und da steht drin, wir kaufen von ihrem Geld einen Computer und verkaufen die Rechenleistung. Und dann hat der Vorsitzende gesagt, und diese Technik, die ist nie angeschafft worden. Nie. Das haben die Angeklagten offensichtlich bestritten, weil er hat gesagt, wir hätten ja mal bei einer Durchsuchung irgendwas finden müssen. Irgendwas von diesen 7000 Verträgen. Da muss ja irgendwas davon gekauft worden sein. Das ist nicht der Fall gewesen. Und es gab auch Zeugen, die so aus dem internen, ja, aus der Firma berichtet haben, die das auch bestätigt haben, dass diese Technik nie angeschafft worden ist. Es ist also jetzt so, in der Urteilsverkündung hieß es jetzt nicht, ihr habt euch das einfach nur ausgedacht, um die Leute abzuzocken, sondern ganz klar, diese Technik ist nicht angeschafft worden. Und aus den zitierten, abgehörten Telefonaten geht auch hervor, dass dieses System einfach nicht funktioniert hat, was die sich da ausgedacht hatten. Also es ist dann zitiert worden, dass da Geschäftsführer untereinander sich mal unterhalten und sagen, wir sind pleite, wir haben kein Geld mehr, wir müssen uns was einfallen lassen. Und dann will ich auch noch dazu sagen, es ist letztendlich ist ein Teil der Verfahren, also der Punkte der Betrügereien eingestellt worden. Es ist dann zum Schluss noch ein Schaden von 107 Millionen Euro ausgeurteilt worden. Und das ist aber der strafrechtliche Schaden. Es ist also so, dass die ersten Kunden tatsächlich auch mal Geld wiederbekommen haben. Also das, zuerst gab es ein bisschen Geld wieder, das wird aber in solchen Strafverhandlungen nicht abgezogen, weil da geht es um diesen Betrug, der hat nicht funktioniert und dann wird der Gesamtschaden sozusagen berechnet. Und wer jetzt meint, dass die Angeklagten sich vielleicht ins Fäustchen lachen können und nach ein paar Jahren wieder rauskommen, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, aber es sind ein paar ganz schön viele Jahre, auch das ist nicht richtig.
Wenn wir über sowas immer reden, dann haben wir es auch ganz oft, dass dann quasi nicht die Drahtzieher auf der Anklagebank sitzen. Wie ist das in diesem Fall?
Oh, da würde ich schon sagen, das ist die obere Etage gewesen. Es gibt, kann man heute noch nachschauen, wenn man die Firmennamen kennt, kann man sehen, was für tolle Events es da gab und wie die öffentlich aufgetreten sind. Gibt es genügend Fotos, kann man Netz noch nachlesen. Das sind schon, also wie gesagt, Geschäftsführer da gewesen. Und ich meine, dass sich das auch an der Strafhöhe zeigt. Aber bevor ich dazu komme, will ich noch sagen, dass der Vorsitzende noch gesagt hat, im Grunde genommen sind auch die Angeklagten, die, wie gesagt, hohe Strafen bekommen, irgendwie nicht so die wirklichen Winner in dieser Geschichte, weil sie haben nämlich das Geld weitergereicht an einen Investor in der Schweiz. Ich meine, ich habe 45% gehört.
Jetzt kommt die Schweiz ins Spiel.
Jetzt kommt die Schweiz ins Spiel und da hat der Vorsitzende gesagt, das versteht er auch nicht, ob sie sich da von diesem Schweizer Geschäftsmann haben blenden lassen, dass sie dem das Geld weitergereicht haben. Also damit sollte Kryptowährung gekauft werden und die sollte dann, weiß ja sogar ich, dass die im Wert immer mal steigt und die wollten halt bei diesem Schweizer anlegen und da hat der, waren auch öfter mal in Zürich, habe ich auch gesehen, gibt es auch Fotos und da hat der Vorsitzende gesagt, für ihn gehört dieser Geschäftsmann aus Zürich mit zu den Mitschuldigen und er geht davon aus, dass es da auch nochmal ein Verfahren geben wird, weil gegen den ist auch ermittelt worden hier in diesem Zusammenhang. Und es ist also jetzt nicht so, dass die Angeklagten diese 107 Millionen Euro irgendwo also nachweislich nirgends gebunkert haben können, weil so viel Geld einfach weg ist.
Gleich also mindestens mal die 45% da anscheinend, ja. Was du gesagt hast. Also diese drei Angeklagten und die eine Frau, also die vier angeklagten Personen, haben jetzt so, wie ich das verstehe, nicht in Bescheidenheit gelebt und abgeschieden, sondern ja, haben auch schönes Leben gehabt, sagen wir es mal so.
Wenn man sich die Fotos anschaut, dann sieht das so aus.
In dem Gerichtssaal, wenn wir von so vielen Geschädigten sprechen, waren da auch Geschädigte mit dabei beim Urteil?
Das kann ich dir nicht sagen, hinter mir saßen eine Menge Leute, aber ich denke, da waren auch Ermittler dabei. Und ich habe jetzt keine Bemerkung gehört, aus denen man schließen könnte, in welche Richtung das ging. Was ich noch interessant finde, 50 Kunden sind gehört worden, geprellte Kunden. Und da hat der Richter gesagt, und das ist legal, man muss das ist ja nur 1% der geprellten Kunden, aber dann darf man davon ausgehen, dass das bei allen so ist. Und außerdem hat er gesagt, in den Verträgen stand drin, wir kaufen Computer-Rechnertechnik von ihrem Geld und nicht wir kaufen Kryptowährungen davon.
Tja, und damit sind wir auch schon bei den Urteilen, denn alle vier Angeklagten haben eine, ja doch, hohe Strafe kassiert. Und die hören wir gleich.
Ich fange mal mit der niedrigsten an, nämlich die mitangeklagte Frau hat eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren gekriegt wegen Beihilfe zu diesem gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Betrug. Also der Helfer wird immer weniger bestraft als der Täter, ist in dem Fall so. Und dann kannst du dir schon ausrechnen, dass die anderen mehr bekommen haben.
4 Jahre, also das deutet auch eigentlich erstmal, das deutet schon auf eine Höhe der Strafe hin und dementsprechend höher die Strafe für die anderen.
Oh ja.
Die dann eigentlich auch schon vorbestraft waren, vielleicht kannst du das noch miterzählen.
Nur einer hatte eine ganz kleine Vorstrafe, aber ich glaube, das war nicht viel. Die anderen waren alle nicht vorbestraft.
Okay, und dementsprechend erstaunlich auch, dass es dann eben die Strafe gab, die es jetzt gibt.
Genau, und zwar die zweitniedrigste sind 8 Jahre und 6 Monate. Und dann sind wir mit 2 mal 9 Jahren und 9 Monaten dabei. Das ist für so Vermögensdelikte das schon sehr viel. Also ich habe versucht nachzudenken, rauszukriegen, ob ich das schon mal erlebt habe in der Höhe. Und ich meine nicht. Es spricht halt dafür die Anzahl der Fälle, die Höhe des Schadens, möglicherweise eben auch das, also ein Geständnis wird ja grundsätzlich strafmildernd berücksichtigt. Das hat es hier halt so nicht gegeben. Das war jetzt nicht, die Staatsanwaltschaft hat etwa diese Strafen beantragt gehabt. Also das wich jetzt nicht allzu groß ab. Und ich habe auch gesehen, dass zumindest einer der Angeklagten geschluckt hat. Und während der Urteilsbegründung habe ich auch immer wieder, also viele haben mitgeschrieben von den Angeklagten, ich habe die auch immer wieder den Kopf schütteln sehen. Und als dann aus diesen Telefonaten zitiert wurde, zum Beispiel, ich fasse das jetzt zusammen, wegen des BaFin-Schreibens, wir brauchen ein reelles Produkt, wir brauchen ein neues Produkt und wir brauchen ein reelles Produkt. Da hat der Vorsitzende natürlich lange dazu gesprochen und hat gesagt, also bitteschön, selbstverständlich haben sie gewusst, was sie da tun und sie haben das auch mit Vorsatz gemacht und da ist kein Geschäft irgendwie leider ein bisschen schief gegangen, sondern das war halt von Anfang an klar, dass es dieses Geschäft nicht gibt, weil in den AGBs halt Rechner drinstehen, nicht Kryptowährung, die zum Teil mit dem Geld gekauft worden ist, aber zum Teil ja offensichtlich auch nicht von den Angeklagten, sondern das Geld ist durchgereicht worden und jemand anders hat es angelegt oder Bitcoins gekauft oder weiß ich nicht. Und da muss man halt, also wenn man einen Vertrag schließt, muss man sich halt daran halten, was da drin steht. Und das sei glasklar in diesem Fall gewesen, dass die Verträge anders waren als das, was die Angeklagten gemacht haben.
Ja, und das innerhalb von 3 Jahren. Also da sieht man auch, wie gut das Geschäft gelaufen sein muss.
Ja,
ne?
Ja.
Conny, ist denn eigentlich jetzt klar, du hast zwar gesagt, die haben nicht das ganze Geld behalten, aber 1-2 Millionen werden wahrscheinlich schon abgefallen sein. Ist denn da irgendwas im Urteil dazu auch gesagt worden?
Nein.
Nach dem Motto, so und lange Haftstrafe und Schadensersatz oder in die Richtung?
Das ist eigentlich üblich, dass man für den Schaden aufkommen muss, den man angerichtet hat mit Betrug. Das ist absolut üblich. Also ein Schaden ist natürlich auch, dass sie sich Geschäftsführergehälter gezahlt haben, die jetzt vielleicht auch nicht so ganz niedrig gewesen sind. Aber das gehört auch mit zum Betrug dazu. Ich gründe eine Firma und habe dann ein schönes Leben, solange ich diese Firma am Laufen halte.
So, damit sind wir durch für diese Folge. Conny, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Ja, wir hören uns in der nächsten Folge von Angeklagt, schauen dann wieder auf einen Prozess in Thüringen und bis dahin, guckt doch mal gerne rein. In ARD Sounds gibt's viel zu entdecken, viele spannende Podcasts und viel mehr. Viel Spaß dabei.